Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Ich lese euch jetzt das erste Kapitel aus dem Kolosserbrief vor. Ein Brief des Apostels Paulus an die Christen in Kolossä. Paulus, Apostel Jesu Christi nach Gottes Plan und Willen und der Bruder Timotheus an die Geschwister in Kolossä. Euch allen, die ihr aufgrund des Glaubens mit Christus verbunden seid und so Gottes heiligem Volk gehört, wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater. Jedes Mal, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater, unseres Herrn Jesus Christus, für euch. Denn wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube an Jesus Christus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Angespornt werdet ihr dabei von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. Davon habt ihr ja von Anfang an gehört, seit damals, als die Botschaft der Wahrheit des Evangeliums zu euch gekommen ist. Und genauso wie diese Botschaft überall in der Welt Früchte trägt und sich immer weiter ausbreitet, genauso tut sie das auch bei euch seit dem Tag, an dem euch Gottes Gnade zum ersten Mal verkündet wurde und ihr erkannt habt, was diese Botschaft bedeutet. Euer Lehrer in allen diesen Dingen war Epaphras, unser geliebter Mitarbeiter und treuer Diener Christi, der sich mit ganzer Kraft für euch einsetzt. Er war es auch, der uns von der Liebe berichtet hat, die Gottes Geist in euch wirkt. Deshalb hören wir auch nicht seit dem Tag auf. Nochmal. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf, für euch zu beten. Wir bitten euch, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und werdet Gott immer besser kennenlernen. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand, denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen, durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich an all dem Bösen, was ihr getan habt. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt, durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet und euch nicht durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst, die Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Ihr habt diese Botschaft gehört. Es ist die Botschaft, die überall in der Welt verkündet worden ist und in deren Dienst Gott mich, Paulus, gestellt hat. Angesichts von all dem freue ich mich auch über die Nöte, die ich durchmachen muss, denn sie kommen euch zugute. Sie gehören zu den Bedrängnissen um Christi willen, die nach Gottes Plan noch ausstehen. Und was ich davon an meinem eigenen Körper erleide, nehme ich damit dem Leib von Christus ab, der Gemeinde, zu deren Diener Gott mich gemacht hat. Er hat mir nämlich in Übereinstimmung mit seinem Plan die Aufgabe anvertraut, euch seine Botschaft in ihrem ganzen Umfang bekannt zu machen. In früheren Zeiten und für frühere Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ihnen wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Ihn, Christus, verkünden wir. Wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Dafür mühe ich mich ab und dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Werk ist.
Ich weiß nicht, ob ihr schon einen Zusammenhang zwischen dem Kolosser-Text und diesem Clip herstellen könnt. Ich habe eben gedacht, könnt ihr dem Text überhaupt folgen? Sind wir eigentlich im 21. Jahrhundert noch in der Lage, so lange einem Brief zuzuhören? Ich dachte, das war damals, glaube ich, anders, ne? Da passierte das einmal in deinem Leben, dass Paulus einen Brief an deine Gemeinde schrieb. Und sowieso passierte vielleicht relativ wenig an Informationen in deinem Leben. Und dann, ich glaube, die Leute waren aufnahmefähiger früher. Ich hoffe, du hast aber ein bisschen was von dem Vibe mitbekommen, der in diesem Text steckt und in dem ganzen Kolosserbrief steckt und der auch ein bisschen was mit diesem Clip zu tun hat. Ich erkläre das gleich. Ich weiß nicht, was ihr über so ein Bauwerk denkt. 36 Meter Jesus irgendwo im 0815 Gelände von Polen. Ja, da ist ja jetzt nicht irgendwie, ist ja nicht direkt Rio jetzt so von der Umgebung her, wo man sagt, naja, hier. Ich weiß nicht, was du von sowas hältst. Der Priester sagt, er habe die Befehle Gottes befolgt und gut, was will man dann dagegen sagen? Ne? Warum bauen Menschen solche Jesus-Statuen? Ich glaube schon, dass es für manche der Grund darin liegt, tatsächlich im Anblick einer solchen Statue irgendwie ein religiöses, spirituelles Gefühl oder eine Hilfe für ihren Glauben zu bekommen und dass sie deswegen dahin pilgern werden. Das war übrigens jetzt nicht letzten Samstag, ne, das ist, glaube ich, im letzten November ist das Ding fertig geworden. So, dann gibt es die Motivation, so ein Ding bringt Aufmerksamkeit und dann natürlich auch irgendwie Geld, wenn Menschen angezogen werden. Das sagt der Bürgermeister ja auch. Und vielleicht habe ich gedacht, gibt es aber auch so eine Motivation, solche Dinger zu bauen, dem Christentum und in Klammern einer Weltreligion in der Krise, zumindest im Westen, geht das Christentum eher unter. Ja? So einer Religion ein Denkmal zu setzen, wie so ein Manifest, etwas Stolzes, etwas, was weiß ich, gegen den Pluralismus oder so, hier sind wir Christen und wir sind noch wer. Vielleicht steckt auch das da drin, 36 Meter Gips aufzuschichten. Keine Ahnung. Jedenfalls, das Ding ist groß, das Ding soll Jesus darstellen, das Ding ist auch noch Jesus als König, ne? Das ist in Rio anders, das ist Christus der Erlöser, hier ist eine Krone drauf und wir haben ein ganz nettes Foto gefunden von dieser Statue und dadurch passt es irgendwie zu unserer Kolosserreihe und so ist das Titelbild geworden. Wir wissen gar nicht genau, ob die Reihe jetzt Koloss oder Kolosser heißt. Jedenfalls geht es in beidem, in diesem Clip und in dem Buch, was Paulus oder den Brief, den Paulus an die Kolosser schreibt, um einen gigantischen Jesus. Einen gigantischen Jesus. Vielleicht habt ihr die Lesung von vorher noch im Ohr. Da ging es phasenweise um die Größe dieses Jesus Christus. So, ich gebe euch zum Anfang dieser Reihe ein paar Hintergrundinformationen zu den Kolossern und zu diesem Brief. Ihr seht da oben eine Karte von Google Maps. Google Earth, besser gesagt. Das ist die Türkei, ne? Kolossae oder Kolossai, wenn es denn heute noch stünde in der Türkei. Damals war es die römische Provinz Kleinasien. Und heute sieht man da, ich habe das zwei Bilder rausgesucht, heute sieht man da, wo Kolossae mal war, nur noch irgendwie so eine Art Grashügel und ein paar Steine und Säulenreste in den Feldern. So. Es hat noch keine Ausgrabung gegeben, aber man weiß jetzt ziemlich genau, wo diese Stadt lag. Jedenfalls in der Stadt des Neuen Testamentes, zur Zeit des Neuen Testamentes, gab es eine kleine christliche Gemeinschaft. Ich sage jetzt einfach klein, weil der Ort relativ klein war, deswegen nehme ich an, dass sie auch eher klein war. Und an die schreibt Paulus einen Brief. Philemon, vielleicht kennen manche diesen Namen aus der Bibel, Philemon, gibt es auch einen Brief, der lebte dort. Jedenfalls, zur Zeit, als die Gemeinde diesen Brief bekommt, hat die Stadt ihre besten Zeiten längst hinter sich. Sie ist eine Stadt im Schatten zweier anderer großer Städte, die in der Nähe liegen, Laodicea und Hierapolis. Früher kreuzten sich zwei Handelsstraßen genau in Kolossä und deswegen war die Stadt von Bedeutung. Mittlerweile läuft die Handelsstraße woanders und Kolossä versinkt so langsam in der Bedeutungslosigkeit. Jedenfalls, Paulus schreibt diesen Leuten da, er kennt sie nicht persönlich. Deswegen stellt er sich in den Versen immer wieder so vor, der ich dafür arbeite und das ist mein Auftrag und so. Ne? Er kennt sie nicht persönlich, aber er kennt den Gründer dieser kleinen Kirche mit dem schönen Namen Epaphras, der eben auch gehört. Der ist bei ihm und der hat ihm erzählt, was da so geht in dieser Gemeinde. Und das, was da so geht, das macht Paulus Sorgen. Das klang im ersten Kapitel noch nicht so richtig an. Liest man das zweite, wird es deutlicher. Jedenfalls, das werde ich euch gleich erzählen, was da so geht, weil man muss es ein bisschen im Hinterkopf haben, um zu verstehen, mindestens um den Brief so richtig einzuordnen. Okay, es gab dort, das kann man aus dem Rest des Briefes rekonstruieren, es gab dort unter den Christen in Kolossä eine Strömung, die würde ich mal sowas wie jüdische Esoterik nennen. Zum Beispiel waren da solche, da griffen so gewisse Lehren um sich. Manche davon kann man so rekonstruieren aus dem, was Paulus da sagt. Zum Beispiel sowas wie, dass es bestimmte Engelwesen gibt, die man verehren sollte, um ihren guten Einfluss nutzbar zu machen oder ihren schädlichen abzuwehren. Das war so eine esoterische Idee, die da in der Gemeinde die Runde macht. Oder bestimmte Feiertage, Mondphasen und solche Dinge sollte man einhalten. Spielt eine wichtige Rolle im Leben. Oder bestimmte Speisen dürfe man nicht essen. Ein asketischer Lebensstil wurde gepredigt. Also das mit den Speisen, das klingt so ein bisschen jüdisch. Das mit der Askese vielleicht mehr so nach griechischer Philosophie. Die Weltelemente, Feuer, Wasser, Erde, Luft tauchen auf, seien zu beachten, spielen eine Rolle in dieser esoterischen Lehre. So, man kann das natürlich nicht genau rekonstruieren, was wurde da genau gelehrt, aber diese Dinge spielten eine Rolle. Ein paar Leute waren sozusagen so drauf, das Christentum, und das gab es jetzt in dieser Stadt vielleicht gerade mal seit 10 Jahren, ne? Das Christentum, das ist schon eine gute Sache, Jesus einwandfrei, aber es gibt auch noch ein paar andere Dinge, die zu beachten wären. Eine geheimnisvolle Welt voller Kräften zwischen Himmel und Erde, die man sich nutzbar machen kann, vor denen man auch Angst haben kann, je nachdem. So. Und dieser Epaphras berichtet Paulus nun davon, was da so los ist. Und ich kann mir das so vorstellen, dass er ihm sagt, hey, die simple christliche Botschaft, die ich gebracht habe, die haben sie schon angenommen. Aber die reicht ihnen nicht. Sie wird vermischt von einigen Leuten mit so esoterischem Geheimwissen. Sie finden Jesus auch wichtig, aber sie bauen ihn einfach ein in ihr Weltbild. Und dieser Gedanke ist gar nicht so unaktuell. Jesus ist schon wichtig, aber ich baue ihn so ein in mein Weltbild. Und da sind auch noch andere Dinge wichtig. So, jedenfalls, das ist der Hintergrund, warum Paulus überhaupt dieser kleinen, unbedeutenden Gemeinde schreibt, die er ja selbst gar nicht kennt. So. Und jetzt hört mit diesem Hintergrund, dass da Leute so ein bisschen so drauf sind, nochmal die folgenden Kapitel, nämlich die folgenden Verse, um die es mir heute geht, die Verse 15 bis 20. Da sagt er, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen. Alles, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand. Denn nach dem Plan Gottes soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen. Und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Merkt ihr, Paulus beschreibt einen gigantisch großen Jesus und ordnet diese Dinge, die den anderen da so wichtig sind, immer darunter ein. Alles, was im Himmel und auf der Erde ist. So. Und er sagt damit, diese Kräfte, die euch so wichtig sind, haben gegenüber Christus keine Beachtung verdient. Im zweiten Kapitel wird er genauer darauf eingehen, aber ich fand es wichtig, das jetzt schon mal zu sagen, damit ihr diesen Hintergrund habt. Wir orientieren uns jetzt einfach an diesem Text, gehen ihn Vers für Vers durch, Ich weiß schon, das wird nicht sehr systematisch dadurch, was ich sage, und ich hoffe einfach, vielleicht packst du dir ein oder zwei Gedanken von dem, was ich so sage, und die hältst du dir fest. Das reicht schon. Es geht auf jeden Fall in diesem, allem, was ich sage, immer um diesen großen XXL-Jesus, den Paulus da malt. Erster Vers, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. So, diese Aussage, die ist absolut extrem. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Also schon immer waren Leute, die Menschheit, auf der Suche irgendwie nach Gott, nach dem Übernatürlichen, nach dem da draußen, nach dem Sinn, nach dem Geheimnis des Lebens, nach Spiritualität, wie auch immer. Die Kolosser auch. Wir auch. Unser Jahrhundert ist wesentlich spiritueller als das letzte. Wir suchen danach. Und jetzt sagt Paulus, beziehungsweise das Christentum hier, den unsichtbaren Gott sieht man in Jesus. Punkt. Und dabei denkt er nicht an so eine 36-Meter-Statue, auf die man alle möglichen religiösen Gefühle so auch projizieren kann. Da kannst du dir vorstellen und sagen, ja, irgendwie kommt schon was Religiöses bei mir hoch und so. Ich spüre das Göttliche, spüre ich allerdings auch anderswo. Sondern er meint einen Menschen, der vor damals, noch nicht 30 Jahre her, über den Planeten lief. Und sagt, dieser Mann, der da durch Palästina gelaufen ist, dieser Mann sei wie Gott. Ebenbild Gottes. Ne? Und eigentlich muss man sagen, es ist noch krasser. Er sagt nicht nur, dieser Mann ist Gott ähnlich, sondern eigentlich sagt er, Gott ist diesem Mann ähnlich. Also Gott ist wie dieser Mann. Ja, also jemand hat mal gesagt, man wird in Gott keine Nicht-Jesus-Ähnlichkeit finden. Das ist sozusagen die extreme Aussage. Ne? Das findet man natürlich gut, wenn man Jesus gut findet. Aber hör dir das mal aus Sicht anderer Religionen oder so an. Alles, sagt Paulus, was man über Gott wissen kann, findet man in Jesus. Und alles, was man über Gott zu wissen glaubt, aber nicht zu Jesus passt, kannst du vergessen. Das ist eine krasse Aussage. Jesus ist sozusagen Punkt des Archimedes. Wisst ihr, wer Archimedes war? Ein Physiker, Naturwissenschaftler, Techniker, Mathematiker, glaube ich, vor allem in der Antike, vor Jesus und so. Er hat diese Hebelgesetze entdeckt, unter anderem. Und er soll gesagt haben, gebt mir einen Punkt, der fest genug ist, und einen Hebel, der lang genug ist, und ich würde die Welt aus ihren Angeln heben. Das ist richtig. Wenn der Hebel lang genug ist und man einen festen Punkt außerhalb der Welt hat, kann man mit kleiner Kraft die Welt aus den Angeln heben. Das ist der Punkt des Archimedes. Ja? Paulus sieht im Zimmermann Jesus den Punkt des Archimedes, den Dreh- und Angelpunkt des Universums. Weil Gott ist so wie er. Das ist seine Aussage. So, diesem Priester da mit dieser Statue, dem wurde Gigantomanie vorgeworfen. Jetzt nicht in dem Kleber, bei den anderen. Vielleicht zu Recht. Paulus könnte man das auch vorwerfen. Gigantomanie. So, das Problem der heutigen Kirche ist, glaube ich, nicht, dass sie Jesus zu groß macht. Ich fürchte, wir machen ihn zu klein. Ich fürchte, die Christenheit heute, 2000 Jahre nach Jesus, hat ihn gezähmt. Also was für einen Jesus sehe ich so, wenn ich mich umschaue? Ich sehe Baby-Jesus, ja, in der Krippe unter Lametta. Oder, was weiß ich, in den 60er, 70er Jahren, der langhaarige Guru-Jesus, der im Lendenschutz irgendwelche weltfremden Dinge sagt, aber wo die Hippies draufstehen oder so. Also so ein heiliger Weltfremder, der aber interessante Dinge gesagt hat, nach denen man sich richten kann. Oder ein Wunderheiler Jesus. Einer, der im Ranking der heiligen Leute dieser Welt in oberster Liga spielt. Gibt noch ein paar andere, aber in oberster Liga. Aber das ist ein kleinerer Jesus als den Paulus meint. Ne? So, viele haben in ihm vor allem den politischen Revolutionär gesehen. Vor allen Dingen, wenn sie selbst gerade in sowas involviert waren. Ne? Und jemanden brauchten, der dafür steht. Also manchmal sieht Jesus ja Che Guevara tatsächlich ähnlich, ne? So bissern irgendwie. So dieser Jesus, der Revolutionär. Oder dieser Peace-Bruder, so sanft, friedlich, Pazifist natürlich, so ein lieber Kerl. Oder ich glaube, für manche ist er auch einfach nur der bärtige, etwas langweilige Geschichtenerzähler, so aus der Sonntagsschule. Und auch so eine Statue, ich finde, sie macht Jesus nicht groß. Für mich, wenn ich so, das, für mich wird er dann klein. Ich denke, okay, du kannst in den Gips gießen. Also Jesus, in den Bildern, die wir so von ihm haben und die Christenheit so aus ihm gemacht hat, sieht darin immer irgendwie, entweder sieht er so aus, wie die ihn sehen wollen, die ihn nicht brauchen. Nämlich dann irgendwie klein, lächerlich, menschlich, auf jeden Fall harmlos, auf jeden Fall auch schon lange tot. Oder er sieht so aus, wie die, die ihn brauchen, aber dann halt auch so, dass er zu dem passt, wie sie ihn brauchen. Also der Pazifist oder der Revolutionär oder der Nette. Jedenfalls ist er selten Dreh- und Angelpunkt, dass man sagen würde, man richtet das, was man glaubt, an ihm direkt aus. Paulus sagt, Gott ist wie er. Gott ist wie er. So einer würde die Welt aus den Angeln heben. So ein Jesus, wie wir ihn sehen, hebt die Welt nicht aus den Angeln. So, ich fürchte, es gibt einen Bruch zwischen dem, wie Jesus im Neuen Testament beschrieben wird, und dem und der Religion, die sich nach ihm benannt hat. Wir sehen Gott sozusagen nur noch so, wie wir ihn sehen wollen, wenn wir Jesus anschauen. Ich pauschalisiere heute ganz furchtbar. Ja, ihr müsst gucken, ob das für euch wirklich passt oder nicht. Den Jesus jedenfalls, den Paulus sieht, ich finde, der ist weitgehend verloren gegangen. Okay, wir gehen weiter in diesen Versen. Denn durch ihn wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare, das Unsichtbare, Könige, Herrscher, Mächte, Gewalten, das ganze Universum. Alles hat in ihm sein Ziel. So, Jesus war also jetzt aus Paulus Sicht nicht einfach nur irgendwie göttlich oder so ein göttlicher Abgesandter oder irgend sowas, sondern er war Gott selbst. Paulus sieht in einem umherziehenden Zimmermann ernsthaft die Kraft gebündelt, die das Universum hat entstehen lassen. Und er betont das natürlich, jetzt unterbreche ich den Gedankengang von gerade ein bisschen, weil einfach weil es in dem Vers jetzt kommt, aber es führt uns ein bisschen weiter weg von dem, was ich heute eigentlich sagen will. Jetzt kommt nämlich das ins Spiel, was die Kolosser so angeht. Ne? Er betont das natürlich, weil er die Kolosser im Sinn hat. Mächte und Gewalten steht da. Das ist genau das, wenn man das wörtlich übersetzen würde, da klingen diese Kräfte an, die Kolosser so wichtig finden zwischen Himmel und Erde, die es da irgendwie gibt. Die Engelmächte und die Zusammenhänge zwischen den Elementen. Und diese Dinge zwischen Himmel und Erde, die sie faszinieren oder die ihnen Angst machen, die klingen hier an bei Mächte und Gewalten. Letzten Mittwoch im Auslandsjournal, ein Reporter, der Andreas Stamm heißt, war in England auf Gespensterjagd. England soll das Land sein, wo mehr Leute an Gespenster glauben als an Gott. Und er verbringt da so eine Nacht in einem Spukschloss mit so einer Gruppe von Leuten, die ihm dabei helfen wollen, die Geister hier auch zu finden. Und das hat er jetzt nicht nur so ein Hollywood, wir produzieren das hier irgendwie so, sondern die meinten das durchaus ernst, diese Gruppe da. Ja? Er glaubte nicht daran, aber er sagt es zweimal in diesem Bericht, boah, hier passieren komische Dinge. So, jetzt keine Ahnung, wie du über sowas denkst, ob du mehr so rational, naturwissenschaftlich drauf bist, das alles, was Menschen so erleben. Gibt's immer wissenschaftliche Erklärungen, kann man vielleicht im Moment noch nicht rausfinden, wird man aber rausfinden. Oder ob du jemand bist, der an die Existenz von irgendwelchem, von mehr glaubt, ausgeht, als man so sieht, ja? Paulus sagt im Grunde hier dies. Für den Christen ist es fast ein bisschen unbedeutend, wie genau sein Weltbild aussieht. Wichtig ist, alles zwischen Himmel und Erde ist nur geschaffen. Nur geschaffen. Und zwar durch, richtig, Jesus. So. Also quasi entspannt euch, Kolosser, was immer ihr da glaubt. Das ist nicht von Bedeutung im Vergleich mit Jesus. Und ganz wichtig, diese Mächte und Gewalten haben deswegen auch nicht eure Beachtung verdient. Beachtung verdient nur einer. Das war jetzt so ein bisschen so ein kleiner Schlenker. Wir gehen einen Vers weiter. Er ist das Haupt der Gemeinde. Übrigens, bei diesem Vers kommt jetzt das, was mir irgendwie heute das Wichtigste ist. Er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand. Nach seinem Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Die Frage, die mich beschäftigt, seit ich das gelesen habe, ist Jesus Christus eigentlich unser Punkt des Archimedes? Hier steht, und das sagt er jetzt erstmal den Kolossern, ne, aber das sagt er uns auch, Christus muss euer Haupt sein. Jetzt weiß ich nicht, ob du dich als Teil der City Church fühlst. Ne? Wenn nicht, dann vereinnahme ich dich verbal jetzt ein bisschen. Denn meine Frage ist die, ist Jesus Punkt des Archimedes in der CC? Und ist er damit deiner? Eigentlich muss man andersrum sagen. Ist er der Punkt in unserer Gemeinde, weil es dein Punkt des Archimedes in deinem Leben ist. So eine Frage kann man total missbrauchen, wie ich sie gerade gestellt habe. Man kann nämlich immer, wenn einem irgendwas nicht passt, solche Grundsatzfragen stellen. Ist Jesus hier eigentlich noch im Mittelpunkt? Das ist ein bisschen gemein, ne? Also das ist wie eine Fußballmannschaft, die schlecht spielt und man fragt, ist hier eigentlich der Fußball noch im Mittelpunkt? Das ist dann irgendwie, jeder denkt, ja, wirklich, ist das hier noch so, ja? Oder eine Partei ist plötzlich gezwungen, Realpolitik zu machen und andere fragen, steht hier eigentlich noch soziale Gerechtigkeit im Mittelpunkt? Oder Umweltschutz? Oder eben eine Kirche macht ihre Gottesdienst im Kino und jemand sagt, steht hier eigentlich noch das Evangelium von Jesus im Mittelpunkt? Man kann so Fragen missbrauchen, weil man immer suggeriert, ist es doch eigentlich nicht, ne? So. Aber die Frage ist wichtig. Die Frage ist wichtig, auch wenn man sie missbrauchen kann. Ist das, was wir tun, oder das, was wir tun, von wem ist das bestimmt? Und das, was ich tue, von wem ist das bestimmt? Und wenn das Jesus sein soll, was würde das dann eigentlich bedeuten? Das ist ja leicht gesagt, ne, dass es so ist. Aber was würde es konkret bedeuten? Wie sieht eine Kirche aus, die sich Jesus, ich habe das ja eben so ein bisschen kritisiert, nicht einfach nur so zusammenbastelt, den sie gern hätte, sondern ihn den Punkt sein lässt, über den man die Welt aushebeln kann. Auch unsere eigene kleine Welt. So, und ich glaube, das müsste die Kirche doch eigentlich sein. Sie könnte sich sonst nicht Kirche nennen. C.S. Lewis hat gesagt, genau so besteht die Kirche nur zu dem Zweck, die Menschen in Christus hineinzuziehen, sie zu kleinen Christussen werden zu lassen. Wenn sie das nicht tut, dann sind alle Kathedralen, alle Geistlichen, alle Missionen, alle Predigten, dann ist sogar die Bibel nichts als Zeitverschwendung. Aus keinem anderen Grund wurde Gott Mensch. Und vermutlich wurde auch das Universum aus keinem anderen Grund erschaffen. Nach den Worten der Bibel wurde das ganze Universum für Christus erschaffen und alles sollte sich in ihm vereinigen. Ich schätze, hier hat er gerade den Kolosserbrief gelesen. So, ich glaube immer alles, was C.S. Lewis sagt. Nein, aber ich finde es meistens wirklich gut. Tatsächlich hat er recht, eine Kirche, die sich an Jesus ausrichten würde, müsste eigentlich kleine Christusse werden lassen. Sie müsste aus Menschen kleine Christusse werden lassen. Selbst wenn man den Glauben ablehnt, müsste man eigentlich von außen her sagen, naja gut, also ich glaube zwar nicht an euer Produkt, liebe Kirche, aber wenn ihr euren Job gut machen wollt, dann wäre das eigentlich euer Ziel. Das hat euer Gründer gelebt, dafür starb er, dafür ist er, sagt ihr, auferstanden. Also wenn ihr euren Job gut machen wollt, dann müsstet ihr eigentlich das leben, was Christus lebte. Und es müssten kleine Christusse durch die Welt laufen. Das wäre Auftrag der Kirche. Also nochmal die Frage, wenn sich diese Kirche hier, dein Leben, an Christus orientiert, was würde das bedeuten für uns? So, diese Frage ist nicht so leicht zu beantworten. Ich hoffe irgendwie, dass diese Predigtreihe uns ein bisschen dabei hilft, dem auf die Spur zu kommen. Die Frage ist nicht leicht zu beantworten, weil Leute ja schon immer das versucht haben und manchmal im Namen Jesu dann sehr merkwürdige Dinge getan haben. Wo andere sagen, ja, das ist überhaupt nicht, wie kommst du auf... Also dieser Priester sagt, Jesus hat es mir befohlen, ne? Gut. Tut ja auch keinem weh, diese Statue. Aber eins, denke ich, kann man sagen, wenn es darum geht, uns von Christus bestimmen zu lassen, dann müssten wir selbst diese Statuen sein. Dann müssten wir die Statuen bauen, unser Leben müsste sie spiegeln. Wir müssten Christusse werden, kleine. Also ist es unsere Aufgabe, unser Leben lang, denke ich, ist es diese Aufgabe, Jesus zu erkennen und ihm dann hinterher zu leben. Er war nicht nur das Bild von Gott, er war auch das Bild des absolut menschlichen Menschen. So, und jetzt versuche ich das mal ein bisschen konkreter zu machen. Was würde das jetzt bedeuten, wenn wir das versuchen? Ich zähle ein paar Dinge auf, die ich bei Jesus sehe. Und ich weiß, das ist subjektiv. Das ist das, was ich sehe, wenn ich da hinschaue in die Evangelien. Ist auch nicht alles, einfach ein paar Dinge. Und dann gucken wir mal, was würde das bedeuten, wenn wir so leben wollten? Also was ich zum Beispiel sehe bei dem Jesus damals, und der sieht dem zahmen Jesus von heute so wenig unähnlich, wo der Mann auftauchte, gab es Tumult. Jetzt frage ich mich, gibt es Tumult da, wo wir auftauchen? Ja, sind wir unbequem? Sind Christen heutzutage unbequem oder sind sie einfach harmlos? So, die Bewegung der Christen war mal provokant, heute ist sie gut bürgerlich meistens. Also stellen wir noch bissige Fragen oder stellen die wirklich guten, bissigen Fragen andere? So, ich weiß schon, manche Leute, die gehen der Welt auf den Geist oder stellen sie in Frage, weil sie einfach schlecht drauf sind oder Nörgler sind oder so, ne? Aber ich meine die guten Fragen. Von wem kommen die? Die unbequemen Fragen. Schwimmen wir mit? Jesus schwamm nie mit. Also wenn er eins tat, aber das tat er nicht, mitschwimmen. Also ein unbequemer Jesus sehe ich. Ich sehe, dass kleine Christusse eigentlich unbequem sein müssten heute. Oder wenn ich Jesus anschaue, sehe ich jemanden, dem es um Gerechtigkeit ging. Und meine Frage war, wie subversiv sind wir eigentlich? Wisst ihr, was subversiv bedeutet? Es bedeutet umstürzlerisch. Ich habe extra nachgeschaut. Ich wusste nur so bauchmäßig, was das ungefähr bedeutet. Umstürzlerisch. Also die Frage, kann man eigentlich ein kleiner Christus sein? Ihr wisst, wenn ich das sage, was ich damit meine, ja? Ohne sich dafür einzusetzen, dass die Welt gerechter wird. Oder hat man damit längst das verlassen, um was es Christus im Kern ging? Die Welt aus den Angeln zu heben. Ich habe einen Brief bekommen, einige von euch auch, die ihn kennen, von Johannes. Und ich fand das so beeindruckend, dass ich ein bisschen was davon vorlesen will. Einer, der letztes Jahr ziemlich viel in seinem Leben verändert hat, nach Santiago de Compostela gelaufen ist, von hier. Und als er zurückkam, sich verschiedene Lebensgemeinschaften in Deutschland angeguckt hat und sich kürzlich entschieden hat, sich einer anzuschließen, um da mitzuhelfen, sozial aktiv zu werden, das Haus umzubauen, nur für ein Taschengeld zu kriegen. Ich lese mal ein bisschen was aus seinem Brief. Was mich bewog, wegzugehen. Es war nicht so, dass ich sagen könnte, mein Leben vor meinem Weggang war schlecht. Ich fühlte mich grundsätzlich wohl in Würzburg, mit Arbeit, Freunden, Gemeinde. Ich brachte mich hier und da ehrenamtlich ein, fand jedoch nicht das, woran wirklich mein Herz hing. Ich würde rückblickend sagen, Gott nagte an mir. Das äußerte sich durch Unzufriedenheit und Gedanken. Ich suchte eine Aufgabe. Dann wurde die Not größer. Die Not, die ich sah, die mir nun vielleicht endlich auffiel. Ich würde sagen, es begann ein Prozess, in dem Gott mir zeigt, was er empfindet, wenn er uns sieht. Armut, Einsamkeit, Chancenungleichheit, Hunger, Krieg, Ungerechtigkeit. In der Welt, in unserem so reichen Land, zu sehen, dass meine Lebensweise Grund für so viel Leid in der Welt ist, ohne dass ich es will. Gleichzeitig zu merken, dass meine Kraft und Zeit nicht ausreicht, um auch nur ein wenig zu verändern. Ich arbeitete, verdiente Geld, kaufte ein, aß, schlief, hatte Spaß und so weiter. Ich lebte schon christlich und tat keinem weh und versuchte, mein Leben nach Gottes Werten auszurichten. Doch die Frage war da, wofür lebe ich? Um das Leben möglichst gut rumzubringen? Ich fragte mich schon, was ist jetzt der große Unterschied in meinem Leben zu einem moralisch gut lebenden Menschen, der nicht an Jesus glaubt? Und ich entschied mich, loszugehen, loszulassen, und zwar alles. Arbeit, Gemeinde, Beruf, Freunde, Wohnung, Umfeld, Sicherheit, um offene Hände zu haben, mit denen ich von Gott etwas annehmen kann, ohne wehmütig mich erst von Altem trennen zu müssen. Und eben, wenn man etwas sucht, dann muss man halt suchen. Und dann ist er losgegangen. Und ich sehe da drin irgendwie genau das, was ich hier meine. Die Frage, wenn Jesus so sehr für Gerechtigkeit war, kann mein Leben dann einfach so sein, wie es ist eben? Oder muss ich vielleicht mal was ändern? Könnte es bedeuten, dass wir tatsächlich etwas ändern müssen? Okay, was sehe ich noch bei Jesus? Ich sehe bei Jesus einen, der predigte, dass Gott gerade dabei sei, sein Reich aufzurichten. Und da stellt mir die Frage, glaube ich das eigentlich? Glaube ich, dass Gottes Einflussbereich auf diesem Planeten dabei ist, sich zu vergrößern? Und dann habe ich gedacht, wenn ich das glauben würde, wenn ich das glaube, dann müssten wir eigentlich viel beten, oder? Also weil dann glauben wir, dass das Auswirkungen hat, wenn wir den Gott, der diese Welt verändern will, bitten, etwas zu verändern. Oder nicht. Das wäre eine Form von Christusähnlichkeit. Mit der Kraft Gottes im Alltag zu rechnen. Und wenn du denkst, ah, Gebet, ich weiß nicht, was das bringt, dann ist die Frage, okay, wie groß ist dein Jesus? Wie mächtig. So. Okay, was sehe ich noch bei Jesus? Jesus lebte eine Art Menschlichkeit, die nicht von dieser Welt ist. Das wäre die Frage nach meinem Wesen oder nach deinem. Ja, wie gehst du mit Menschen um? Jesus war nicht zuerst gerecht oder subversiv oder machtvoll oder so. Zuerst mal war er, ich würde sagen, das wirklich Übernatürliche ihm war seine Liebe zu einem kaputten Planeten. Und ich habe mich gefragt, sind wir Christen, bin ich dafür bekannt, dass ich auf eine fast närrische Weise diesen kaputten Planeten liebe? Und deswegen unbequeme Frage stelle oder deswegen für Gerechtigkeit eintreffe oder deswegen bete? Also die Frage nach deinem Wesen und deiner innersten Motivation. Letzter Punkt. Jesus sah sich selbst als Sohn Gottes und in seinem Umfeld passierten Dinge, die in meinem Umfeld selten passieren. Jetzt sind wir nicht Jesus, das ist mir schon klar, aber ich habe gedacht, in unserem Umfeld müssten doch Dinge passieren, die dieser Welt zumindest gut tun, oder nicht? Also meine Frage kann man anders formulieren. Erlebst du Gott in deinem Umfeld? Wenn eher weniger, dann sage ich dir, gewöhn dich nicht daran. Gewöhn dich nicht daran, dass es normal ist, zu hoffen, Gott greift ein, aber dass es auch normal ist, dass er es doch nicht tut. Gewöhn dich nicht daran. Dann, ich sage jetzt was Krasses, dann gib den Glauben lieber auf. Du sagst, hey, verspricht nicht, hält nicht, was er verspricht. Oder eben mach dich neu auf die Suche nach dem Jesus Christus, den Paulus für so groß hält. Aber gewöhn dich nicht an ein mittelmäßiges, es passiert sowieso nichts. Glauben, Leben, Ding. So, hört sich das heute an wie eine Grundsatzrede? Ja, ein bisschen. Vielleicht, weil die City Church jetzt gerade in eine neue Saison startet. Und ich finde das absolut zentral, uns mal zu fragen, was ist unser archimedischer Punkt? Okay, letzte Verse noch. Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Also diesen Versen werde ich jetzt nicht mehr so richtig gerecht. Und man dafür, da steckt noch mal eine ganze 5 Predigten drin, aber ich schließe dann nächstes Mal daran an. Was ich noch sagen möchte, ist das, wenn Gott wirklich in Jesus war und ist, wenn die ganze Fülle in Jesus zu finden ist von Gott, dann gibt es Hoffnung auf Heilung in dieser Welt, auf vollständige Heilung. Im 4. Jahrhundert war das Römische Reich christlich geworden. Ja. Viel hatte sich verbessert, tatsächlich in den sozialen Gefüge und so. Die Verbindung von Kirche und Staat allerdings hat auch manches schwierig gemacht. Macht und Spiritualität in einer Hand. Das hatte der Bewegung der Christen so ein bisschen was von ihrer ursprünglichen Dynamik genommen, vielleicht sogar ziemlich viel. Es war ein starres System von Religion entstanden. So. Und dann brach im 4. Jahrhundert das Chaos über Europa herein. Die Germanen, also wir, kamen und zerlegten große Teile des bisherigen Weltgefüges. Kirchen brannten, Anarchie griff um sich. Man könnte sagen, das fühlte sich an, wie wenn eine christliche Welt untergeht. Und die christliche Welt des Abendlandes heute ist auch am Untergehen. Das ist eigentlich fast keine Frage. Und ich bin mir gar nicht mal so richtig völlig sicher, wie schlimm ich das finde. Aber die Kirche steckt in einer Krise, so im Großen und Ganzen gesehen. Damals, im 4. Jahrhundert, entstand allerdings weit weg von Rom, dem Zentrum der Kirche, im äußersten Westen eine originäre Bewegung, die viel von dem wiederentdeckte, was Jesus eigentlich ausgemacht hatte und gelebt hatte und was man verloren hatte. Und das sind die keltischen Christen, oder das waren sie, die Iren, die Schotten. Und sie kamen in den folgenden Jahrhunderten tatsächlich als Missionare zu den germanischen Barbaren und brachten diesem Kontinent Frieden, Hoffnung, ein Netzwerk von heilenden Orten, die Klöster, um die sich herum Städte bildeten und Bildung entstand und Sozialwesen. Würzburg unter anderem, ne? Kilian und so. Also tatsächlich kann man sagen, die Kelten retteten damals das christliche Europa, gaben ihm aber auch irgendwie wieder ein neues Gesicht, erfanden die Kirche neu. Durch ihren unglaublichen Mut erstmal, durch ihren Glauben, durch den Glauben, dass das Reich Gottes sich auf dieser Welt vergrößert und durch ihre unheimliche Liebe zu Gott und dieser Welt. So, ich nehme an, die Kirche des 21. Jahrhunderts wird sich neu erfinden müssen, wenn sie nicht untergehen will. Und ich glaube, dass wir dafür irgendwie wieder zurück zu diesem Ursprung müssen, der Christus heißt. Und dass wir aufpassen müssen und uns fragen müssen, wo biegen wir uns den zurecht, diesen Christus, damit er zu uns passt und unseren Zielen. Wo haben wir einen zahmen Jesus und keinen wilden? Denn da, wo wir eine zahme Jesus haben, da haben wir auch eine zahme Kirche. Und die wird nicht die Welt aus den Angeln heben. Paulus sagt, in diesem Jesus liegt die ganze Fülle Gottes. Da liegt die Versöhnung der Welt, da liegt Frieden drin. In einem Gott, der sein Blut vergießt. Das ist der Schlüssel, um die Welt zu verändern. So, ich weiß nicht, was du von dieser Predigt behalten hast. Vielleicht behalt dir nur das eine. Mach dir doch mal in den nächsten Wochen Gedanken zu der Frage, ist Jesus für mich archimedischer Punkt? Soll er sein? Und wenn er es ist, was würde das bedeuten, konkret? Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.